Jetzt sitzen wir wieder zusammen und wollen über das Thema Gesundheit sprechen. Ein ehrlicher Talk, vielleicht auch mal ein bisschen provokant. Mal schauen, was heute dabei rauskommt. Lieber Helmut, heute geht es um das Thema Männergesundheit. Eigentlich sind die zwei Begriffe doch schon fast identisch, ne? Mann und Gesundheit, das ist doch ein Synonym.
Ja.
Wie erlebst du das heutzutage?
Ich kam gerade in den Sinn, dass es sich eigentlich so als Kontrast darstellt teilweise.
Es beißt sich.
Genau, weil Männer nicht unbedingt dafür bekannt sind, die Vorsorge-Spezialisten zu sein, im Gegensatz zu dem, was viele Frauen doch schon seit oder in jungen Jahren schon machen, sprich zum Frauenarzt zu gehen, Krebsvorsorge, das ist irgendwie ganz klar, dass man hat einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin und ja, die Männer sind relativ neudeutsch lost, ja, wenn die Mutter aufhört mit dem Ruheheft und dem Jungen zum Arzt zu gehen, ab 18 passiert dann lange nichts mehr, bis 45 oder 50, bis einen dann mal nicht der Schuh, sondern die Blase drückt und man dann doch irgendwie zum Arzt geht und auf die Frage, was führt sie zu mir? Der Mann antwortet, meine Frau schickt mich. Also das sind so Sachen, die ich tatsächlich erlebe. Oder Mann und Frau gehen zum Hausarzt, in dem Fall zu mir. Und ja, die Frau erzählt dann über die Symptome des Mannes und der Mann guckt dann zu Boden. Also ich glaube, so ein bisschen, zumindest in früheren Zeiten, wurde halt versäumt, gerade den Männern, dem sogenannten starken Geschlecht, beizubringen, dass man auch als starker Mann mal zur Vorsorge gehen kann oder sich um seine Gesundheit kümmern sollte. Und ja, das ist natürlich die Mission, die ich habe und über die wir heute sprechen. Ja.
Du sagtest, die Männer sind, wenn die U-Untersuchungen abgelaufen sind, lost. Ne? Wenn ein junger Mann, 18 Jahre alt, ich meine, da passiert ja auch erstmal nichts akut, also es sei denn, es passiert was akut, aber Vorsorgeuntersuchungen, in meinem Verständnis, fangen ja dann vielleicht erst mit 40, 45, 50 an. Du hast das Thema, wenn die Prostata vielleicht nicht mehr so ganz mitmacht oder wenn es um Früherkennung von Hautkrebs geht, das fängt wahrscheinlich schon ein bisschen früher an. Wie ist das, werde ich als Mann denn, wenn ich jetzt keine Mutter habe, die mich dahin bringt oder keine Frau habe, die mich mit zum Arzt schleppt, werde ich von der Krankenkasse angeschrieben, werde ich darüber informiert oder muss ich da selbst aktiv werden? Wie ist so dieser klassische Weg?
Also mein Credo ist ja, Gesundheit ist Chefsache, kümmere dich selber drum. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich sollte natürlich irgendwie so hingucken, wenn mir das Fußballtrikot von vor 2 Jahren nicht mehr passt und ich, sagen wir mal, mir schon 2 neue Gürtel gekauft habe, dann könnte ich auf die Idee kommen, dass ich irgendwie vielleicht mich falsch ernähre oder an Gewicht zugelegt habe. Und dann wäre es schon meines Erachtens nach ein Fehler zu warten, bis man 35 ist und dann erstmalig einen sogenannten Kassencheck abbekommt. Der besteht aus einer Blutuntersuchung und gecheckt wird dort ein Nüchternzucker, eine Glukosebestimmung, Messung im Serum und eine Cholesterinbestimmung. Dazu noch eine körperliche Untersuchung, Beratung und eine Urinuntersuchung. Also das ist relativ übersichtlich und wenn familiäre Risiken da sind, kardiovaskulär, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen, Eltern, Geschwister, Großeltern, dann wäre es schon im Sinne der Prävention oder wenn man optimal gecheckt werden möchte, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze zu erweitern oder vielleicht auch schon mal mit Mitte 20 nachschauen zu lassen, habe ich denn ein erhöhtes Risikoprofil? Wie ist denn mein Cholesterin, mein LDL, mein HDL, die Triglyceride? Oder man geht sogar einen Schritt weiter und sagt, okay, ich lass mal mein Lipoprotein A checken. Das ist zwar keine Kassenleistung, aber man muss dieses Lipoprotein A nur einmal im Leben bestimmen lassen, weil es unveränderlich ist. Und wenn ich einen hohen zweistelligen Wert habe, dann heißt das, ich habe ein hohes genetisch bedingt kardiovaskuläres Risiko. Dann kann ich ja schon anfangen, gegenzusteuern und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Okay. Du sagtest ja, das wäre dann so ein jährlicher Check-up, den man ab 35, ne, war das?
3 Jahre.
Alle 3 Jahre ab 35?
2 Jahre, jetzt ist es alle 3 Jahre.
Okay. Aber es wäre doch wesentlich einfacher, wenn ich regelmäßig zu meinem Hausarzt gehen würde und nicht warte, bis ich merke, dass mir das Trikot nicht mehr passt, sondern der halt dann auch sagt, Mensch, genau, du hast dich ein bisschen verändert, was ist denn los, ist daheim alles in Ordnung oder wie läuft's auf der Arbeit und. Und dann der Hausarzt derjenige dann ist, ach, weißt du was, lass uns mal das und da drauf gucken, nicht, dass da irgendwas in der Schieflage ist.
Ja, du sagst es. Also es ist natürlich auch so, dass zum Beispiel, wenn man jetzt von einer Tetanus-Auffrischung spricht, alle 10 Jahre vorgesehen von der STIKO in Deutschland, dann ist es so, dass ich natürlich, wenn ich mit 18 das letzte Mal beim Hausarzt war oder Kinderarzt und dann erst mit 35 wieder hingehe, dann sind natürlich schon 17 Jahre rum. Das heißt also mindestens mal mein Tetanusschutz ist 7 Jahre überfällig. Also allein das schon wäre ein Grund, zwischendurch mal zu gehen. Aber natürlich auch so Sachen wie Hodenkrebs ist eine Erkrankung, die bei jungen Männern vorkommt. Also um 2., 3. Lebensjahrzehnt, 20er, 30er Jahre. Man hört das hier und da schon mal bei Fußballprofis oder Sportlern, dass die Hodentumoren bekommen haben. Oder damals, weiß nicht, wer ihn noch kennt, aber Lance Armstrong, auch ein bekannter Radrennsportler mit Hodenkrebs. Also auch da wäre es sicherlich mal sinnvoll, wenn man jetzt die Kosten außer Acht lässt, daraufhin mal zu untersuchen oder auch wirklich so frühzeitig den jungen Mann zu sehen, dass man auch von echter Prävention spricht, also Änderung des Lebenswandels, Ernährung, vielleicht auch die ein oder andere Untersuchung dann zur Abschätzung des genetischen Risikos macht zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Natürlich ist das dann auch teilweise mit Kosten verbunden, weil die gesetzlichen Kassen das nicht übernehmen. Aber ich finde, die Möglichkeiten haben wir. Der medizinische Fortschritt ist halt sehr, sehr groß. Und man kann vieles untersuchen, man kann vieles checken. Von der Darmflora, Flora-Status angefangen. Viele wissen ja, dass die Darmflora einen entscheidenden Einfluss auf unser Immunsystem hat. Bis hin zur Vitamin-D-Bestimmung und auch da Supplementierung. Da bin ich also sehr dahinter, dass Jung und Alt halt einen ausreichend hohen Vitamin-D-Spiegel haben, gerade in unseren Breiten, wo die Menschen viel drin sind, viel vor dem Rechner sitzen, berufsbedingt,
ja,
wenig rausgehen und wenn sie rausgehen, sich dann noch einschmieren, sodass dann die Vitamin-D-Synthese über die Haut so gut wie nicht vorhanden ist. Und das ist gut angelegtes Geld, weil mir erspart das tatsächlich das dicke Ende am Schluss, nämlich manifeste Krankheiten, erhöhte Infektanfälligkeit oder was alles damit verbunden ist. Also insofern schon die Botschaft, das Statement, ja, nicht erst warten bis 35, bis zu diesem Check-up, der alle 3 Jahre durchgeführt wird, sondern tatsächlich auch zu überlegen, gehe ich schon mal mit 20, mit 25 zum Hausarzt, spreche ihn drauf an, proaktiv und schau mir an, was es für Möglichkeiten gibt, über meinen Gesundheitsstatus informiert zu werden, eine Bestandsaufnahme zu machen und sich vielleicht auch beraten zu lassen. Da werden wir auch in Zukunft weiter daran arbeiten in unserer Praxis, dass wir da diese Männer abholen und tatsächlich auch damit eine echte Prävention hinbekommen.
Ja, nicht warten, bis man 25, 30 ist. Man kann aber auch noch später. Ne? Also mit 55 ist es noch nicht zu spät, nicht mehr zur Vorsorge zu gehen.
Es ist nicht zu spät. Ne? Also es gibt ja eingeteilt im Kassenbereich bestimmte Altersstufen und dann sind bestimmte Dinge vorgegeben. Also zum Beispiel ab 45 die Prostatakrebsvorsorge. Das ist jetzt ein Begriff, der im Wesentlichen jetzt die Tastuntersuchung beinhaltet und die Anamnese. Man kann aber optional dann noch einen PSA-Wert dazu machen. Ein PSA ist ein prostataspezifisches Antigen, ein Tumormarker,
der auch wieder über eine Blutuntersuchung
erfasst werden kann, der aber nicht bezahlt wird in der Prävention, sondern nur im Verlauf bei Entzündung oder schon bei Diagnose Prostatakrebs. Dennoch würde sich das hier da anbieten, den Wert mal bestimmen zu lassen.
Man könnte auch den Wert machen ohne die Tastuntersuchung.
Ja, das könnte man auch, denn sagen wir mal, eine Tastuntersuchung ist ja immer so gut wie derjenige, der die Untersuchung durchführt. Und im Vergleich, jetzt wenn man jetzt das Mammakarzinom nimmt, ich kann eine Brust abtasten oder ich mache eine Mammographie. Bei den Frauen ist es so, dass die Mammographie als Screening, als Reihenuntersuchung bezahlt und durchgeführt wird. Beim Mann gibt es sowas nicht, dass die Prostata im Rahmen eines Männerscreenings radiologisch untersucht wird. Über Sinn und Unsinn des einen, des anderen kann man lange diskutieren. Es hat natürlich auch viel mit Lobbyarbeit zu tun. Ich sage jetzt mal provokant, dass die Brustkrebslobby einfach stärker ist als die Prostatakrebslobby. Sonst könnte man in einer idealen Welt natürlich auch sagen, wir machen MRT oder Ultraschalluntersuchungen der Prostata als Reihenuntersuchung, bezahlen die auch, aber das ist halt nicht vorgesehen. Insofern haben wir nur, und das ist ein bisschen rückständig, muss man sagen, die Untersuchung digital mit dem Finger transrektal, okay. Was, sagen wir mal, rudimentär hilft, den ein oder anderen Tumor rauszufischen, der eine gewisse Größe hat. Mhm. Aber man kann auch da sicherlich als Patient mal die Frage stellen, lieber Herr Doktor, können wir denn auch mal eine Ultraschall untersuchen als individuelle Gesundheitsleistung machen, was kostet das, und das ist wirklich nicht die Welt. Und dann kann man mal so eine Ultraschalluntersuchung machen, kann die Prostata vermessen, kann sich die Struktur, das Gewebe angucken oder die Blase angucken, schauen, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind im Ultraschall. Das bietet sich da schon an in dem Bereich. Aber das ist, wie gesagt, der Patient entscheidet, und die Frage ist immer, wie viel Sicherheit brauche ich? Ja, wir sind ja in Deutschland extrem gut versichert, überversichert teilweise, und dann haben wir auf der anderen Seite im Bereich der Gesundheitsvorsorge, ja, sind wir eigentlich Entwicklungsland.
Okay. Was glaubst du, warum ist da so ein Unterschied zwischen Vorsorge, die Frauen betreiben, und Vorsorge, die Männer betreiben? Meinst du, das ist so dieses klassische Männer-Ding, ich gehe das alleine durch und ich zeige da keine Schwäche, und wenn ich was habe, dann regel ich das schon und bekomme das in den Griff? Oder was glaubst du?
Ja, ich denke schon, dass das sicherlich sozialisiert ist und auch zumindest mal die ältere Generation das sicherlich so sieht, ne, dass ich gehe, oder ich bin kein Arztgänger, das höre ich ganz häufig, diesen Satz, ja, was ja eigentlich totaler Blödsinn ist. Die Leute sind stolz drauf und sagen, ja, ich gehe ja nie zum Arzt.
Ja, wenn so wäre, dass man kerngesund ist, dann könnte man ja auch stolz darauf sein.
Ja. Aber
dass man keine fremde Hilfe bräuchte.
Genau, aber wir reden ja hier davon, dass ich zum Arzt gehe, nicht nur, wenn ich krank bin, sondern einfach auch im Vorfeld.
Genau.
Um nachschauen zu lassen, ob vielleicht Gefahr droht oder ob ich in 4, 5, 10 Jahren ein Problem bekomme, was dann schon irreversible Folgen mit sich bringt. Beispiel Bluthochdruck, ja, schleichender Killer. Ich merke es nicht. Wir haben keine Barorezeptoren, die dem Körper anzeigen, du hast jetzt einen hohen Blutdruck. Also anders als der Schmerz, der ja schlecht auszublenden ist, haben wir ja bei dem Bluthochdruck immer das Problem, dass ich es oder selten spüre. Aber wenn ich über 10, 15 Jahre einen zu hohen Blutdruck habe, sind die Gefäßschäden, und die fürchten wir, die Gefäßschäden an den Endarterien. Und da reden wir davon, dass die Niere zum Beispiel, die Glomeruli der Niere als Filter, dass die Endarterien irreversibel beschädigt sind, und die Folge ist eine Niereninsuffizienz, also ein nachhaltiger Nierenschaden, der im schlimmsten Fall später auch dazu führen kann, dass der Patient an die Dialyse muss. Das wäre dann das Ende vom Lied.
Genau. Und Ursache wäre der Bluthochdruck,
wenn ich nicht erkannte, Bluthochdruck, Und Bluthochdruck, der ja mittlerweile gut behandelt werden kann, sowohl durch Medikamente als auch durch Änderung der Lebensweise, Gewichtsreduktion, Sport, Ernährung. Na, da sind wir wieder bei dem Punkt Eigenverantwortung. Und ja, ich denke mir mal, ich könnte jetzt noch viele Beispiele nennen, ähnlich wie der Blutdruck. Bluthochdruck nur. Das ist ein sehr prominentes Beispiel. Und eigentlich, wenn ich heute Männer sehe, ab 50 oder überhaupt Patienten ab 50, diejenigen, die keine Tabletten nehmen, sind mittlerweile in der Minderzahl. Also das nimmt schon zu, dass Leute ab einem gewissen Alter selbstverständlich Medikamente nehmen. Ja? Und ich glaube, man könnte das sicherlich eindämmen, wenn man in frühen Jahren, das Zeitfenster, wo wir eben drüber gesprochen haben, tatsächlich Präventionsleistungen in Anspruch nimmt oder halt eben auch Leistungen in Anspruch nimmt, die eben nicht von der Kasse vorgegeben sind. Ne? Ja. Als Schutz und Basisabsicherung dafür, dass man halt gesund bleibt.
Kommen wir zu Kittlers Big Four.
Ja,
lieber Helmut. Mich würde interessieren, Thema Sensibilisierung für Männer. Glaubst du, dass unser Gesundheitssystem da noch progressiver, aggressiver auf die Männer zugehen müsste, um die Männer für dieses Thema Vorsorgeuntersuchung zu sensibilisieren?
Ich weiß nicht, ob das zielführend wäre. Also ich bin eher für Motivation oder Anreize schaffen als für noch mehr Druck oder ich glaube, wir kommen da nicht weiter mit. Also man sollte ermuntern, man sollte ermutigen, man sollte mit gutem Beispiel vorangehen, man sollte Angebote schaffen, die Schwelle niedrig halten, um dann Männer zu motivieren. Das wäre mein Ansatz und ich glaube, so funktioniert das auch.
Was glaubst du, welche Vorsorgeuntersuchung für den Mann ab 50 ist die wichtigste, wenn man überhaupt von wichtigster sprechen kann, aber wenn du eine Priorisierung machen müsstest, wo würdest du sagen, hey Leute, Männers, da mal auf alle Fälle hin?
Also ich würde mal sagen, man sollte gewisse Laboruntersuchungen machen, anbieten und machen. Nicht nur die, die vorgegeben sind, sondern vielleicht so ein paar andere erweiterte Untersuchungen. Genau, in dem Kontext auch den Urin mal untersuchen und auf jeden Fall mal einen Blutdruck messen. Das sind ganz einfache Dinge, die schon eine gewisse Sicherheit geben.
Dein Appell an die Männer, egal jetzt ob 20, 40 oder 60, was hau raus, welchen Appell würdest du geben, Thema Vorsorge? Seid mutig oder?
In sich hineinhören,
ja.
Mutig sein, genau. Im Prinzip auch wiederum Eigenverantwortung, wie immer. Ne? Wir werden immer wieder auf dieses Thema zurückkommen. Nimm nicht nur deine Finanzen und deine Karriere in die Hand, in die eigene Hand, sondern eben auch deine Gesundheit. Ne? Also wie jeder andere Lebensbereich auch, die Gesundheit als Säule zu sehen für ein gesundes, glückliches Leben. Und neben Beruf, Familie und was sonst noch wichtig ist, eben auch das frühzeitig in den Fokus zu nehmen.
Und dürfen Männer dann auch mal so ihr Ego ein bisschen runterfahren und ein bisschen Schwäche zeigen und bevor sie gar nicht zum Hausarzt gehen, ihre Ehefrau mitnehmen?
Absolut, ja. Also ich sag mal so, ich finde, es ist Stärke, auch mal zu zeigen, dass man eben nicht unverwundbar ist. Ne? Und so Sätze wie ein Indianer kennt keinen Schmerz und Ähnliches. Ich glaube, das haben wir hinter uns gelassen und die nachfolgende Generation ist auch glücklicherweise weiter weg von diesen Themen als meine Generation oder die Vorgängergeneration. Also insofern, ja, es ist Stärke, wenn man eben Schwäche zeigt und es ist Stärke, wenn man sich Hilfe sucht und es ist Stärke, wenn man auch zugibt, dass man eben nicht unverwundbar ist.
Ein wunderbares Schlusswort, lieber Helmut. Von daher würde ich sagen, vielen lieben Dank an dich.
Danke dir.
Und an alle da draußen und wir sagen auf bis bald.
Bis bald.